abbauen, produzieren, benutzen, wegwerfen. Wer plakativ sein möchte, könnte die Produktionsketten unserer Wirtschaft mit diesen vier Worten beschreiben. Die sogenannte Linearwirtschaft, in der endliche Rohstoffe zur Produktion von Gütern verwendet werden und in der diese Güter nach ihrer Nutzung meist entsorgt werden, ist quasi der Standard. Und so verbraucht jeder und jede Deutsche rund 16 Tonnen Rohstoff pro Jahr. In unserer letzten Folge haben wir über die damit verbundenen Grenzen des Wachstums und planetaren Grenzen geredet und wie sich diese auf unsere Nachhaltigkeit auswirken. Timothée Parik hatte als Lösung eine Abkehr vom Wirtschaftswachstum vorgeschlagen. Heute besprechen wir einen alternativen Lösungsansatz, der zwar nicht ganz so radikale, aber ähnlich transformative Änderungen beabsichtigt. Was wäre, wenn man, statt ständig neue Rohstoffe abzubauen, die verwendeten Stoffe wiederverwendet und somit den Kreis der Rohstoff- und Energieflüsse schließt? Aus der Linearwirtschaft wird so eine Kreislaufwirtschaft, die Circular Economy. Jetzt mag man vielleicht an Recycling denken, ist doch einfach. Aber tatsächlich ganz einfach ist es nicht, denn dass es für die Kreislaufwirtschaft viel mehr als nur Recycling braucht, wird bei genauer Betrachtung schnell klar. In Deutschland zum Beispiel wird viel recycelt und trotzdem werden nur 12% der Stoffe, die wir verwenden, auch wiederverwertet. Das ist die sogenannte Zirkularitätsrate. Eine Studie im Auftrag des Naturschutzbundes, also des NABUs, untermauert die Grenzen des Recycling. Würden alle Abfälle, die jährlich in Deutschland anfallen, vollständig recycelt werden, so die Studie, ließ sich die Zirkularitätsrate von 12% auf gerade mal 22% erhöhen. Es braucht also tatsächlich mehr als nur Recycling, um von einer Linearwirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft überzugehen. Was genau? Nun, um diese Frage zu beantworten, habe ich mit Florian Wagner, dem Gründer des Kölner Unternehmens Lysanium Partners, gesprochen. Als Strategie- und Transformationsberatung mit Nachhaltigkeitsfokus natürlich unterstützt Lysanium Partners in Angelegenheiten der Ressourceneffizienz, Circular Economy und Effektivität. Also genau das, worüber ich heute sprechen möchte. Und deswegen habe ich mir den Florian rangeholt und ihn ein paar Fragen gestellt. Guten Tag, Florian.
Hallo, grüß dich.
Schön, dich bei uns zu haben. Bevor wir auf die Kreislaufwirtschaft zu sprechen kommen, könntest du uns kurz erläutern, worin denn die Probleme unserer jetzigen Linearwirtschaft liegen? Mit anderen Worten, warum braucht es überhaupt diese Transformation hin zu einer Wirtschaft, die nicht mehr linear ist, sondern zirkulär ist oder eine Kreislaufwirtschaft ist?
Naja, die Antwort ist natürlich meistens immer relativ trivial, die man dann geben wird müssen und ich auch dir gebe. Natürlich ist das Thema der Ressourcenknappheit der Treiber für das Beschäftigungsfeld Kreislaufwirtschaft. Mhm. Lineare Wirtschaft ist darauf ausgerichtet, Werte zu vernichten oder zu verbrauchen. Das ist eigentlich im Grunde genommen die Grundierung von diesem Geschäftsmodell. Ich kaufe, ich benutze, verbrauche und schmeiße es dann weg. Das ist in seiner ganzen Veranlagung schon falsch gewesen, auch vor dem Einstieg in die Tatsache der Ressourcenknappheit. Und heute mehr denn je müssen wir uns damit beschäftigen und das tun wir auch. Kreislaufwirtschaft hat eigentlich schon eine relativ lange Tradition, aber Kreislaufwirtschaft ist eben auch nicht nur, ist nicht Kreislaufwirtschaft. Es gibt da schon unterschiedliche Ausprägungen, über die wir vielleicht heute sprechen. Und die muss man sehen, wenn man das Thema in Gänze betrachtet.
Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Punkt, um anzufangen. Du meinst, es gibt verschiedene Ausprägungen des Begriffes. Mir ist aufgefallen, in Deutschland gibt es zum Beispiel das Kreislaufwirtschaftsgesetz aus den 90ern noch. Das ist eine andere Auffassung von dem, was Kreislaufwirtschaft bedeutet, als was der englische Begriff Circular Economy unbedingt meint, glaube ich. Bevor wir jetzt spezifisch auf Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, zu sprechen kommen, willst du vielleicht diesen Unterschied kurz erklären oder darauf eingehen?
Gerne. Du musst sehen, dass die Produkte so designt sind, dass sie halt einfach einen Werteverbrauch erzeugen. Die Produkte, so wie sie von der Veranlagung, vom Design her entwickelt wurden, sind gar nicht dafür ausgerichtet, sie am Ende zu dismanteln. Das heißt, sie auseinanderzunehmen und ihre Bestandteile sozusagen zu überführen, um sie dann wieder dem entweder originären Kreislauf oder noch dramatischer in Kreisläufe zurückzuführen, für die die Produkte gar nicht konzipiert waren. PET-Flaschen in Wanderausrüstung beispielsweise. Das heißt, an der Stelle ist das System Kreislaufwirtschaft im Grunde genommen nicht ökonomisch unbedingt und auch nicht ökologisch und nicht nachhaltig. Denn eine wirkliche Kreislaufwirtschaft kann ja nur dann funktionieren, wenn das System von Anfang an so gedacht ist, dass am Ende des Produktnutzens man das Produkt wieder in seine originären Bestandteile rücküberführen kann, um sie dann wieder möglicherweise im besten Fall in den gleichen Kreislauf wieder zu überführen. Und die meisten Produkte sind von ihrer Genese gar nicht dafür ausgelegt, das mit sich machen zu lassen.
Eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft fängt lange vor dem Recycling an, verstehe ich daraus. Ich glaube, wenn man Kreislaufwirtschaft sagt, dann denken viele Zuhörende vielleicht direkt an Recycling als so einen Grundpfeiler des Ganzen. Vielleicht willst du erklären, was die Grundprinzipien sind oder die einzelnen Prozessschritte, die eine funktionierende nachhaltige Kreislaufwirtschaft ausmachen.
Also Kreislaufwirtschaft wird auch von unseren Kunden immer so als holistisches Thema begriffen. Und wir glauben, im Grunde genommen gibt es einen klaren Migrationspfad oder Transformationspfad. Der geht über die Ressourceneffizienz hin zu den Gedanken einer Circular Economy bis zum Ende der Effektivität. Wenn man sich das im Detail anschaut, da gibt es so drei Stichworte. Ein Stichwort ist Slow. Also die Beschäftigung damit, wie kann ich eigentlich Ressourcen einsparen? Da gibt es so Sachen wie Refuse, also das Ablehnen von bestimmten Ingredienzen, Rohstoffen, Materialien. Darunter fällt das Thema Rethink, also Neudenken, und das Thema Reduce, was aus dem Feld der Ressourceneffizienz kommt. Es gibt also diese typischen 11 R's, die sich im Grunde genommen als Prozessschritt mit dem Thema Circular Economy beschäftigen.
Ja.
Das zweite Feld ist das Thema Narrow. Da geht es darum, die Lebensdauer zu erhöhen von Produkten. Also im Grunde genommen Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose. Da geht es also um die Frage der grundsätzlichen Kontexten, der grundsätzlichen Ausrichtung von Produkten. Und am Ende geht es darum, um das Thema Close, also der Wiederverwendung. Und da fallen die Themen Recycling, Recover, das ist dann die thermische Verwertung, oder Remine, vielleicht mal gehört zum Urban Mining im Bereich oder im Baubereich, dass man sozusagen aus dem Bestand seine Ressourcen zieht. Und ich glaube, dass, oder wir glauben, dass die Beschäftigung mit dem Thema Circular Economy gar nicht mal zwingend sofort apodiktisch sein muss, ich mache jetzt ein neues Geschäftsmodell, sondern diese 11 R's, die eine unterschiedliche Graduierung haben, unterschiedliche Dramaturgie, auch in der Tiefe, man kann sich mit denen in unseren Augen auch erstmal separat isoliert beschäftigen. Erst wenn diese Themen miteinander anfangen, sich zu vernetzen, was sie generisch immer tun werden, bin ich im Grunde genommen auf dem Weg in die Circular Economy. Und das Endprodukt, der Endtransformationspunkt, ist dann eigentlich das Denken in den Sphären der Materialeffektivität oder anders der Effektivität, wo es letztlich darum geht, Produkte auch dann so anzupassen, zu legen, dass sie mit guten Materialien auch nicht toxisch sind, dann bist du eigentlich in der Champions League der Circular Economy. Weil dann hast du ein circular-fähiges Produkt, was zudem auch noch gut ist. Gut im Sinne von möglichst nicht toxisch. Und damit kopierst du eigentlich, prosaisch formuliert, den biologischen Kreislauf. Jetzt sind wir so ein bisschen in der Denke der Cradle-to-Cradle-Richtung, die wir auch absolut tragen und hinter der wir uns auch versammeln.
Cradle to Cradle, ein Begriff, nur zur Erklärung, aus dem LCL-Bereich, also wo man sich anschaut, diesen Kreislauf, über den wir reden, genau. Und normalerweise spricht man da ja von Cradle to Grave, ja. Also vom Anfang, wie sagt man es auf Deutsch, von der Wiege bis zum Sterben. Und Cradle to Cradle ist dann dieser Kreislauf, wo man von der Wiege bis zur Wiege des neuen Produktes oder des nächsten Zyklus spricht.
Total spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist ja im Grunde genommen so ein bionischer Übertragung des natürlichen Kreislaufes auf den sogenannten technischen Kreislauf. Das ist spannend, sich damit auch zu beschäftigen. Wie gesagt, ich glaube, dass es letztlich dazu in der extremen, in der konsequenten Ausrichtung keine Alternativen gibt.
Ja.
Aber es gibt natürlich einen Transformationsweg dahin. Ne? Ich glaube, das ist auch etwas, was manchmal zu kurz kommt, auch von Leuten, die ausschließlich Cradle-to-Cradle fokussieren. Es gibt auch einen Weg dahin. Und dieser Weg dahin, der ist spannend und oftmals unreflektiert.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Man kann natürlich nicht das ganze System revolutionär umstürzen. Man muss irgendwo diesen Transformationsprozess anfangen. Auf dem Punkt basierend, lass uns mal von diesem theoretischen Konzept zur praktischen Umsetzung kommen. Wie kann denn ein Produzent diese Prinzipien umsetzen? Und wie du es auch schon angedeutet hast, irgendwo muss man anfangen. Also vielleicht ist die Frage auch, an welcher Stelle sollte man anfangen, um von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft zu kommen?
Das Wort sollte man, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber du hast schon recht, es gibt so ein bisschen sowas wie so einen empirischen Befund. Ne? Und unsere Erfahrung ist immer, dass das Thema Ressourceneffizienz einen Einstieg bedeutet. Denn wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen, mich zu dematerialisieren, das ist eine Denkschule von Bärbel Höhn, unserer ehemaligen NRW-Umweltministerin, dann fange ich an, mich damit zu beschäftigen, systematisch, wie kann ich meinen Input verringern bei gleichbleibenden Output. Das ist eine ganz klassische betriebswirtschaftliche Turnübung, wenn ich das so salopp sagen darf. Es geht dabei, um Kosten einzusparen. Aber die Kosten, die ich da einspare, haben eine Gegenbuchung auf dem KPI der CO2-Äquivalenten. Und wenn ich mich anfange, damit zu beschäftigen, mit Ressourceneffizienz, dann beschäftige ich mich im Grunde genommen auch mit Energiethemen und dann beschäftige ich mich damit, wie kann ich eigentlich an der Stelle mich weiter bewegen. Und dann bist du irgendwann so ein Stück weit auf der Ebene narrow. Also du beschäftigst dich dann fast generisch auch damit, wie kann ich eigentlich so eine Lebensdauer von Produkten aufrechterhalten. Weil auch das führt ja dazu, dass ich Ressourcen reduziere. Und insofern glauben wir, dass der Einstieg ist eine ganz klassische betriebswirtschaftliche Perspektive und die heißt Ressourceneffizienz.
Also, weil es eben auch mit den Kosten der Produktion einhergeht, das leuchtet ein. Was ich mich ja da gerade für eine Frage stelle, ist, wenn man sich jetzt Produkte wie Smartphones anschaut, die einen sehr schnellen Zyklus durchlaufen und die, wie manche sagen, auch nicht unbedingt dazu gebaut wurden, um einen langen Lebenszyklus zu haben. Aus rein betriebswirtschaftlicher Perspektive könnte man jetzt argumentieren, na, lohnt sich das für das Unternehmen, lohnt sich das für Apple, lohnt sich das für Google, deren Telefone jetzt 3, 4, 5 Jahre lang im Betrieb halten zu wollen, anstatt 2 Jahre. Das wäre, glaube ich, das eine Argument, dass eben diese Idee der Verlängerung des Lebenszykluses oder der Benutzbarkeit nicht unbedingt betriebswirtschaftlich ist. Was würdest du dem entgegensetzen?
Also erstmal finde ich das ein total starkes Beispiel. Das zeigt letztlich, dass jede Branche auch andere Antworten benötigt. In einem iPhone sind bestimmte Dinge verarbeitet, verbaut, die möglicherweise in Zukunft nicht mehr so einfach zu bekommen sind. Ich will jetzt nicht nur auf das Thema Krieg und Krise, ich will auch auf das Thema Knappheit kommen. Das heißt, das Unternehmen hat mittelfristig keine andere Wahl, um sich damit zu beschäftigen, wie können wir im Grunde genommen unsere Kundschaft bei uns behalten. Ich bin jetzt mal ganz plump, weil wir wissen, dass wir nicht jedes Jahr eine Innovation rausbringen können. Bedeutet, ich muss mich doch mit der Frage beschäftigen, wie kann ich auf der Basis des vorhandenen, auf der vorhandenen Hardware, um die Hardware herum, weitere im Grunde genommen Angebote für meine Zielgruppe lancieren, um im Grunde genommen mit dem Produkt, was ich habe, mehr Umsatz machen zu können, weil ich mir unter Umständen diese Materialien, diese Ressourcen, die ich benötige, um ein iPhone zu bauen, in der Üppigkeit so nicht mehr haben werde. Und das heißt, der externe Effekt von außen reintragen in das Unternehmen sorgt letztlich dafür, dass das Unternehmen sich einfach aus betriebswirtschaftlichen Gedanken die Frage stellen muss, wie redefiniere ich eigentlich mein Geschäftsmodell? Ich finde immer das Beispiel Jeans so spannend. Ne? Mhm. Also die ganzen In-Store-Collection-Themen, gerade in den USA, wo es ja keine Altkleidersammlung gibt, die sind ja nicht entstanden zwingend nur aus so einer, wir retten die Naturperspektive, sondern es ist einfach schlichtweg und ergreifend so, dass weltweit das Wasser knapper wird, um die ganzen Baumwollpflanzen sozusagen am Leben zu halten. Heißt, die Industrie muss letztlich versuchen, den Kreislauf zu entstehen zu lassen und im Grunde genommen Baumwolle zu recyceln. Das entsteht jetzt im Moment noch in der etwas konventionellen kreislaufwirtschaftlichen Perspektive. Aber irgendwann wird es auch dort nicht anders gehen, als dass ich meine Kreisläufe effektiv schließe. Und effektiv heißt für mich im Sinne von Cradle to Cradle.
Ja, du hast damit die Rohstoffgewinnung oder den Rohstoffmangel angesprochen als einer der Aspekte, die sehr wichtig sind im Gespräch um die Kreislaufwirtschaft. Und Abfallmanagement haben wir auch vorher schon drüber gesprochen. Das sind so diese Prozessschritte, wo die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft ganz klar eine große Rolle spielt und auf die man auch schnell kommt, wenn man drüber nachdenkt. Gibt es auch andere, weniger offensichtliche Aspekte in der Produktion, im Produktionsprozess von Gütern, die eine wichtige Rolle in der Kreislaufwirtschaft spielen, eine besonders wichtige Rolle?
Das ist mein Lieblingsthema, das ist das Thema Produktdesign. Ich bin kein Produktdesigner und ich bin auch kein Techniker, aber ich finde, ich bin immer so groß geworden, so mit dem Leitsatz Form follows Function. Und du hast ja bei der Produktgestaltung das Thema neben der Funktion, das Thema Design. Heute kommt eigentlich nochmal so eine weitere Ebene hinzu, nämlich die Ebene, dass das Produktdesign so ausgerichtet werden muss, dass die verwendeten Rohstoffe, die verwendeten Materialien am End of Life wieder auseinandergezupft werden können, um das zurückzuführen. Das ist ja eine enorme Restriktion. Ne? Und da gibt es ja ganz, ganz viele Konflikte auch. Ne? Mhm. Und ich bin total gespannt, wie sich das Dienstleistungsfeld Produktdesign sich da aufstellen wird. Wie werden die Konflikte zwischen Design, Funktion und Circular-Fähigkeit ausgetragen? Was ist die Clearing-Instanz? Wo sind da Vorfahrtsregelungen? Wer macht das? Sind das ausgebildete Designer? Ist das ein Agile-Thema mit ganz unterschiedlichen Playern? Das finde ich total spannend und ich finde, das ist möglicherweise ein richtiger Engpass oder so ein richtiger Stellgröße, woran es sich dann festmachen wird.
Ja.
Gleichwohl gibt es ja noch eine vierte Dimension neben den drei Funktionen Design und Kreislauffähigkeit. Und das ist die Dimension, das Produkt soll ja irgendwie auch Spaß machen. Der Totalverzicht auf allen Ebenen wird nicht die Lösung sein. Und ein Kreislauf kann nur funktionieren, wenn er durch Konsum, durch den Erwerb von Produkten in Schwung gebracht wird. So wie auch das Essen eines Apfels Konsum darstellt, um das Resultat des gegessenen Apfels wird wieder abgeführt, im ersten Sinne des Wortes, in den natürlichen Kreislauf. So funktioniert auch ein technischer Kreislauf in diesem eben dargestellten bionischen Sinne. Und das finde ich total spannend an den Themen, die im Produktdesign ansetzen. Denn dort muss etwas entstehen, was fröhlich ist, was Spaß macht, was gekauft wird.
Wir haben jetzt über die Möglichkeiten gesprochen. Wo liegen denn die Herausforderungen bei der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft? Also in welchen Prozessschritten ist es am schwersten, dahin zu kommen für den durchschnittlichen Produzenten?
Die Schließung. Die Schließung im organisatorischen und ökonomischen Sinne. Das ist eigentlich im Grunde genommen das Kernproblem. Da gibt es ja die Lidl dieser Welt, die im Grunde genommen über ein geschlossenes System verfügen und dieses System nutzen, um Schließungen zu ermöglichen. Finde ich persönlich eine tolle Initiative, auch ein toller Ansatz. Aber es gibt eben auch letztlich, die meisten Produzenten bewegen sich ja nicht in einem geschlossenen System. Dadurch, dass das geschlossene System nicht vorhanden ist, muss ich ja versuchen, im offenen System den Kreislauf zu schließen und das auch noch ökonomisch sinnvoll zu machen. Ich glaube aber fest daran, dass mit diesem Problem werden neue Player in den Markt kommen, die genau das anbieten können, die für Produzenten Kreisläufe schließen. Es gibt ein tolles Startup zum Beispiel, Circleback in Berlin, die im Grunde genommen in Drogeriemärkten Subsysteme aufbauen, wo in so einem In-Store-Collection Produkte zurückgenommen werden können. Ich glaube felsenfest daran, dass da neue Dienstleistungen entstehen werden. Ich glaube auch, dass zur Schließung des Kreislaufes Traceability gehört, die Nachverfolgung. Nachhaltigkeit. Auch da gibt es tolle Ansätze, die von der Markierung in der Produkt-DNA hin zu anderen Markierungsoptionen gehen. Und da entstehen Märkte, da entstehen Player im Markt, weil da auch ein Wert entsteht, den wir heute teilweise noch gar nicht sehen. Denn das weggeworfene Teil hat an sich jetzt im kreislaufwirtschaftlichen Sinne einen eigenen Wert. Was macht die Sache so attraktiv und spannend?
In der Vorbereitung auf unser Gespräch ist mir aufgefallen, dass von vielen Experten verlangt wird, die Produzenten eines Produktes zu verpflichten, sich um die Abfälle ihrer Produkte, auch nachdem diese bereits an den Endverbraucher übergeben wurden, kümmern zu müssen. Momentan ist das ja Aufgabe der öffentlichen Hand, zumindest größtenteils. Stimmst du damit überein? Ist das quasi die Lösung dieser Schließung des Kreislaufes oder muss der Ansatz da anders sein?
Ich glaube, die Wahrheit liegt wieder mal blöderweise sowohl als auch. Ich persönlich beschäftige mich momentan privat sehr stark mit der Frage, wenn ich jetzt ein Handy gekauft habe und es wegschmeiße, da drin gibt es ja noch ganz viele Materialien, die ja was wert sind. Bin ich dann eigentlich beteiligt an diesem Wert? Weil das Handy gehört ja mir. Ja. Aber gehören mir doch mal auch die, also als Florian Wagner gehören mir doch die Teile da drin. Und da müsste ich doch eigentlich an der Umsetzung dieser Wiederverwendung dieser Materialien irgendwie beteiligt werden. Also ich finde, auch da entsteht ja Markt. Aber es gibt nicht überall die Möglichkeiten, dass Märkte das regulieren. Es gibt eben auch einfach Verordnungen. Ich bin dafür, es muss ein gutes Portfolio sein. Aber ich glaube an die Kraft, dazu bin ich einfach zu sehr auch ein Betriebswirt und Unternehmer selber. Ich glaube an die Kraft, dass in diesen Bereichen einfach neue Player entstehen und die erkannt haben, dass das Thema, das Sammeln von Ressourcen einfach auch Geld bringt. Und das finde ich klasse.
Ich wollte ein bisschen von der Problemstellung weggehen und dich fragen, ob du irgendwelche Beispiele für Industrien hast, in denen die Kreislaufwirtschaft bereits weitestgehend umgesetzt wurde. So.
Ja, also es gibt unheimlich tolle Beispiele. Ich komme mal zurück zum Thema Produktdesign. Da sei mal Frosch genannt, der Hersteller von Reinigungs- und Waschmitteln, die auch jetzt anfangen damit, wie ich es gerade genannt habe, mehr und mehr, zumindest in der Schweiz, diese Kreisläufe zu schließen durch In-Store-Collection. Und ich glaube, das würde ich immer im Vordergrund stellen, dass letztlich im Produktdesign momentan, finde ich, erstaunlich und erforderlich viel passiert. So ein richtiges geschlossenes Kreislaufsystem macht sicherlich die Schwarzgruppe, die ich gerade genannt habe, uns vor. Es gibt mittlerweile viele gute Ansätze, auch in den Fußballvereinen. Pre-Zero heißt das Unternehmen der Schwarzgruppe, auch dort mehr und mehr eine Rücknahme im Stadion zu organisieren. Also es entstehen überall so Hubs, wo geschlossene Systeme oder wo man in einem System auf viele Menschen trifft, dort etwas zu tun. Das scheint auch der richtige Weg zu sein. Aber ich glaube eigentlich daran, dass wir zunächst einmal die Hausaufgaben im Produktdesign machen müssen. Und dann folgt mehr und mehr die Schließung des Kreislaufes, weil es einfach vom Volumen her immer attraktiver wird. Es gibt viele Verbände, so im Plastikbereich, die sagen, wieso, wir haben unsere Kreisläufe geschlossen. Ja, einverstanden, aber die haben die Kreisläufe geschlossen im konventionellen Sinne. Und also in dem Sinne, wie ich es gerade am Anfang beschrieben habe, deren Produkte sind nicht konzipiert fürs Recycling. Und deswegen ist meine Antwort, es gibt tolle Beispiele, aber ich glaube, dass auf der Fläche des Produktdesigns noch mehr passieren muss, damit wir noch mehr Druck in den Märkten bekommen, noch mehr Lust auf Geschäftsmodelle bekommen. Und ich glaube, das passiert gerade.
Ich möchte zu guter Letzt nochmal das Gespräch ein bisschen weg von den Produzentinnen lenken und hin zu den Konsumentinnen, also uns. Was ist die Rolle der Endverbraucher und wie ausschlaggebend ist unser privates Konsumverhalten für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft?
Ja, ich habe es gerade ja schon so ein bisschen so durchschimmern lassen. Ich bin eigentlich nicht so ein Verfechter von so einer totalen Verzichtsdoktrin, ne? Dass wir das nur in den Griff bekommen. Wenn wir uns verzichten, wenn wir uns kasteilen und möglichst Konsum meiden. Mein idealtypischer Konsument wäre ein fröhlicher, kritischer Konsument, der aufgeklärt ist, der schaut, ob das, was er erwirbt, im Sinne der Circular Economy wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden kann und sich darauf im Grunde genommen ein Stück weit konzentriert und dann aber auch wirklich sagt, diesen Teil des Konsums, da möchte ich Teil werden der Community, die dafür sorgt, dass ein Kreislauf überhaupt entsteht. Und insofern wäre mir am allerliebsten wirklich ein fröhlicher Konsument, aber der aufgeklärt ist. Das ist so mein Leitbild für die Rolle von uns Konsumenten. Optimistisch sein und wissend, dass man mit Konsum auch Kreisläufe entstehen lässt.
Ein fröhlicher Endverbraucher ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Ja. Ich bedanke mich bei dir, Florian, für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
Danke. Kreislaufwirtschaft, das ist mehr als nur Recycling. Danke nochmal an Florian Wagner von Licinium Partners für das Gespräch. Wie immer finden sich alle Quellen zu den Zahlen, die ich am Anfang genannt habe, in der Beschreibung oder in den Shownotes der Folge. Dort gibt es auch dieses Mal wieder Lesetipps für diejenigen, die noch etwas tiefer in die Materie tauchen möchten. Und außerdem empfehle ich für all die, die Englisch sprechen können, nochmals die vorige Folge, wo wir über die Grenzen des Wachstums mit Timothée Parik gesprochen haben. Im Vergleich zeigen die Folge und die heutige Folge ganz gut, wie mehrere Lösungsansätze zu unseren Klima- und Nachhaltigkeitsproblemen gleichzeitig existieren können und dass diese in gewissen Punkten auch vereinbar sind. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!